Und diese Wellenrauschen-Podcast-Folge wird präsentiert von der in Rostock GmbH mit der Hansemesse und der Stadthalle Rostock, die Nummer 1 im Nordosten.
Ja, klar, waren auch Künstler hier. Damals war die Zuteilung ja eher über so zentrale Stellen und Künstler wurden also über die KGD hieß das, eingekauft und hier eingebucht. Die Karten waren immer irre schnell weg und es war natürlich auch was Besonderes. Das, ich habe es schon genannt, Peter Maffay, Roland Kaiser war hier. Ich weiß noch, Albano und Romina Power war eine der ersten Konzerte, was ich hier erlebt habe. Und sie lief hier rum, die Italienerin mit diesen riesengroßen Lockenwicklern. Das war schon aufregend. Mein allererstes Konzert, was ich erlebt habe, hier war Shaken Stevens. Dann sagte mir mein Chef, lies hier mal so eine Bühnenanweisung, was der alles so haben will. Und dann las ich hier eine mundwarme Suppe. Oh Gott, habe ich gedacht, was ist das? Ja, haben sie mir erklärt, damit er sich nicht die Zunge verbrennt vom großen Auftritt. Und sowas habe ich dann alles am Anfang gelernt.
Ja, dann herzlich willkommen zum Wellenrauschen-Podcast. Heute kann man schon sagen, eine kleine Sonderfolge. Wir sind nicht im Wellenrauschen-Studio in Warnemünde, sondern sitzen ja in den heiligen Hallen, hätte ich bald gesagt, der Stadthalle, im Besonderen im Büro. Ich glaube, hier kommt auch nicht jeder rein, von Frau Burmeister, von Petra Burmeister, der Geschäftsführerin der in Rostock GmbH. Und für alle, die nicht wissen, die nicht aus Rostock kommen, was das ist natürlich die Stadthalle, das ist die Hansemesse, die sich dahinter verbirgt. Und wir wollen, ja, so kann man es, ich will nicht zu pathetisch werden, aber heute mal mit Frau Burmeister ihre Dienstjahre Revue passieren lassen, denn sie steht, ich hätte bald gesagt, kurz vor dem Absprung. Frau Burmeister, ist das so vor dem Ruhestand, zählen Sie schon die Tage runter oder ist es eher, naja, man ist im Daily Business, man hat zu tun oder denkt man schon ein bisschen, kommt schon ein bisschen Wehmut auf?
Ja, hallo erstmal. Ja, das ist eine Mischung aus Freude und Wehmut, das ist richtig. Der Unterschied, glaube ich, zu vielen anderen Jobs ist, dass man durch einen Geschäftsführervertrag auch immer zeitlich ja eingeschränkt ist, also 5 Jahre in der Regel. Und da denkt man dann schon sehr früh darüber nach, wann es vorbei sein kann. Und ich bereite mich schon eine ganze Weile darauf vor. Insofern ist es irgendwie erträglich, schön, ach so, okay, aber tatsächlich auch mit viel Herzschmerz verbunden.
Ja, also wir sehen hier in der Ecke einen Sessel, ein Kinostuhl, ein Konzertstuhl, der mit allen Unterschriften versehen ist, sicherlich ein Abschiedsgeschenk von Ihren Kolleginnen?
Von meinem Team, ja. Das ist aus der Erstbestuhlung, haben sie mir hier von der Stadthalle von 1979 einen Stuhl aufpoliert und schon überreicht, damit ich hier immer meinen festen Platz habe.
Eieiei, und den nehmen Sie dann mit nach Hause und dort wird er einen schönen Platz finden oder wie wird
das? Ja, weiß ich noch nicht ganz genau. Ich muss noch einen Platz dafür finden. Ist ja nicht so ganz klein, das gute Stück.
Das ist
Ich werde ihn wahrscheinlich mit ins Arbeitszimmer nehmen.
Genau. Sie haben gesagt, Sie hatten Zeit, sich vorzubereiten, weil solche Geschäftsführerverträge immer ja 5 Jahre geschlossen werden. Hat man dann auch Zeit, einerseits sich mit dem Ruhestand beziehungsweise mit dem Wechsel zu beschäftigen und vielleicht gleich Anschlussfrage, seinen potenziellen Nachfolgerinnen, Nachfolger dann auch schon mal so ein Stück weit einzuarbeiten? Oder geht auch das sozusagen so ein Stück weit im Daily Business sozusagen unter?
Also erstmal beschäftigt man sich schon sehr lange damit, weil man das für sein Leben ja auch irgendwie festigen will. Das wird Ihnen irgendwann auch so gehen. Das ist der eine Punkt. Dann hatten wir ja in der Zeit jetzt auch keine leichte Phase alle, gerade in unserer Branche. Das macht es dann auch ein bisschen einfacher. Corona waren wirklich schwierige Jahre und jetzt das sich wieder daraus erholen, das zerrt an vielen Menschen, so auch bei mir. Also das macht es ein bisschen einfacher. Gleichzeitig denke ich, dass ich hier sehr viel gut vorbereitet habe und insofern auch einen guten und einfachen Übergang für meinen Nachfolger schaffe, den letztendlich der Gesellschafter bestimmt. Und
das
da geht
ist die
man,
Stadt?
Die Stadt an der Stelle, genau. Und da geht man dann einfach professionell mit um. Und im Moment laufen wir hier parallel. Und ich versuche, mein Wissen so gut es geht weiterzugeben und auf Fragen Antworten zu geben, damit da nachher auch am Ende ein eigener Weg gefunden wird. Also ich glaube, es ist verkehrt zu sagen, das musst du so machen, sondern beobachten und daraus Ableitungen treffen, ist das, was im Moment passiert. Mhm. Und das fühlt sich streckenweise echt ungewohnt an, aber ich habe das Ziel im Auge und weiß, dass ich hier auch ein ganz großartiges Team hinterlasse. Und dann wird's wieder schön.
Genau. Aber Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet. Fällt es dann doch schwer, das Zepter so ein bisschen loszulassen? Oder sagt man, es ist halt, wie es ist dann? Sie haben gesagt, Sie haben das Ziel vor Augen, dass man dann auch vielleicht so eine gewisse Gelassenheit dann entwickelt?
Ja, die ist da. Also, nee, es ist wirklich mehr Freude und Stolz. Mhm. Das, was jetzt so wehtut, ist eher... Ah, das ist so, ich habe mir mal eine Liste gemacht, das musst du nie wieder tun, ne? Und aus der ist jetzt geworden, oh, das werde ich nie wieder so schön erleben. Und dieser Übergang ist jetzt im Moment da, ne? Also eine Zeit lang habe ich auch echt mir das so schön geredet und habe gedacht, oh, das sind auch Aufgaben, die macht man wirklich ungerne. Mhm. Und die gehören aber dazu. Und da machst du jetzt einen Haken hinter. Und jetzt habe ich manchmal Wehmut, weil ich denke, ah, das sind hier wirklich Freunde, mit denen du am Tisch sitzt, mit denen du was entwickelt hast. Und in der Form wird es nicht weitergehen.
Dann muss man natürlich, da kommen wir nachher noch zu, Aufgaben finden, ja, wie man das Ganze füllt. Aber lassen Sie uns dann gerne noch mal ein bisschen zurückschauen. 38 Dienstjahre sind zusammengekommen 1987, oh Gott, da war ich 7 Jahre alt, haben Sie in der damaligen Stadt- und Kongresshalle Rostock angefangen. Vielleicht mal so ganz direkt gefragt, war es ein Traumberuf, in die Kultur- und Veranstaltungsbranche zu gehen?
Ein bisschen war ich da schon zu der Zeit. Ich habe eine Banklehre gemacht und habe dann relativ schnell gewechselt in, das hieß, die Struktur hieß Zentrales Jugendclubhaus in Rostock, gehörte zum Kulturamt und da habe ich die Finanzen für die Rostocker Jugendclubs zu verantworten gehabt. Und das war eigentlich schon so ein kleiner Einstieg in die Branche. Fand ich aber nach einer ganzen Weile relativ langweilig, weil es ist am Ende sind es ja nur Zahlen und die schiebt man von Jahr zu Jahr gleich. Und naja, ein bisschen Aufregung ist manchmal auch dabei, weil man in den Clubs war. Aber ich wollte gerne lieber in den Kulturbereich wechseln. Und das ist mir innerhalb dieser Struktur, wo ich gearbeitet hatte, nicht gelungen, weil mir dafür einfach das Parteibuch fehlte. Mhm. Und dann hatte ich das ganz große Glück, dass ich hier eine Stelle angeboten bekommen habe im Veranstaltungsbereich. Und da habe ich so als kleines Veranstaltungsmäuschen quasi mit 26 Jahren angefangen und war für ganz einfache kleine Veranstaltungen verantwortlich, die bei uns im Foyer passierten und wo Kleinkünstler aufgetreten sind. Und das war mein Einstieg.
Sie haben es gerade schon beschrieben, es war ja so ein bisschen, naja, ein Schlängelweg, würde ich es mal sagen. Dann spricht man immer von dem steinigen Weg, gerade zu DDR-Zeiten. Ich glaube, Sie wollten auch Abitur machen direkt nach der Schule. Das wurde Ihnen auch verwehrt oder war Ihnen verwehrt. Dann eben diesen direkten Weg in die Stadthalle, so einfach war das dann auch nicht. Ging auch über einen Umweg. Sind Sie so ein bisschen so schon damals veranlagt gewesen? Ich meine, mit 26 ist man jetzt auch nicht mehr ganz jung, aber dann auch Widerstände zu brechen. Wie war das auch vielleicht in Ihrem Elternhaus?
Naja, auf jeden Fall bin ich mit viel Gerechtigkeitssinn aufgewachsen und das hat vielleicht auch den Weg ein Stück weit geprägt und mit einem festen Willen. Also ich wusste schon, dass ich mehr machen will und dass es auch einen zweiten Bildungsweg gibt, um bestimmte Dinge zu erreichen, war mir auch klar. Und zur Stadthalle eigentlich oder zur damaligen Kongresshalle habe ich meinen Weg gefunden, weil ich wohnte hier unten am Goetheplatz und hatte eine kleine Tochter und musste hier immer zur Krippe. Und damals hatte man ja nicht zwei Autos, sondern dass man dann mit dem Bus hier im besten Fall mitgekommen mit dem Kinderwagen oder hier zu Fuß lang gestiefelt. Und damals war die Halle hier gerade gebaut und eröffnet. Und immer, wenn ich hier lang gegangen bin, habe ich gedacht, das wäre ein Träumchen, wenn du da mal arbeiten kannst. Und da bin ich dann doch so veranlagt, dass ich Träumen auch schwer nachgehe.
Also das hatte ja auch was schon gehabt mit der Architektur, so Ende 80er Jahre Architektur. Ich kenne das auch noch aus Berlin von vergleichbaren Hallen, die auch ähnlich so ein bisschen aussahen von der Fassade. Das war schon was Besonderes, oder?
Also aus dem DDR-Blick, was man kannte, war das total was Modernes, Besonderes. Wir sind gedanklich tatsächlich in den 70ern. Und völlig faszinierend, wo Sie sagen Berlin, finde ich, dass das ICC, was ja lange schon zu ist, aber genau im gleichen Jahr eröffnet wurde. Und das ist dann doch spacig hiergegen, oder?
Das ist ein Raumschiff. da bin ich ja nun auch schon öfters mal, wenn man auf der Stadtautobahn dran vorbeifährt und eigentlich auch schade drum, gut, nicht um die Innen war, da hatte das auch eher so einen Charme der 70er, 80er. Aber von außen sah das schon sehr, ich weiß nicht, futuristisch.
Völlig anders, ne?
Völlig anders aus. Und man kann jetzt sagen, das ist mir gerade so eingefallen, dass die Stadthalle dann auch diesen Bau, der nun dann in West-Berlin stand, längst überlebt hat. Ne?
Haben wir geschafft,
das
genau.
Das ist auch ein Meilenstein.
Viele, viele Kollegen, nachdem die Wende war und mich hier besucht haben, haben gesagt, wie schlau auch diese Architektur gemacht wurde. Also das muss man wirklich sagen, die damalige Sport- und Kongresse oder jetzige Stadthalle hat von dem Aufbau her, sind wir also mehr als schlau aufgestellt gewesen oder noch und haben einen sehr kompakten Innenraum mit sehr viel Publikumsnähe. Das hat nicht jede Halle geschafft.
Mhm. Das heißt, es besteht immer die Gefahr, dass zu weite Wege zu gehen, dass das vielleicht auch alles überdimensioniert gebaut ist. Hier kurze Wege zu allen Bereichen oder wie ist das gemeint?
Ja. Und auch zum Künstler hat man eine relative Nähe. Wenn Sie sich jetzt zum Beispiel ins ICC gedanklich begeben im großen Saal, das ist ja sehr flach und lang gestreckt, der Saal. Und hier bist du zu jedem Platz, also auf wenige Meter dicht dran an der Bühne. Und das kommt der Atmosphäre sehr zugute.
Jetzt begeben wir uns mal gedanklich ins Jahr 1987. Und Frau Burmeister mit 26, natürlich auch schon Mama, Verantwortung, hat vielleicht ihren ersten Arbeitstag. Wegen mir lassen Sie es den zweiten sein. Waren Sie vielleicht schon vorher mal in der Stadthalle? Wahrscheinlich schon zu Besuch gewesen, aber hat man dann schon erstmal auch ein bisschen große Augen bekommen, als man vielleicht erste Woche, zweite Woche dann hier tätig war?
Ja, also ja. Ich war natürlich vorher schon öfter hier. Wir haben gerade den Rogo, wenn das noch einige kennen, viel miterlebt. Das war so eine Jugendveranstaltung, wo man unbedingt hin musste in dem Alter. Ich habe Maffa hier gesehen, bevor ich angefangen habe, Spider-Murphy-Gang und einige Konzerte schon besucht, Sport auch. Also das war dann schon was Besonderes. Aber zu dem Zeitpunkt war ja der Handball hier also maßgeblich zu Hause. Und jeden Tag wurde auch im großen Saal, haben die tollen HCMler trainiert und in der Trainingshalle obendrein noch. Wir haben also wirklich zu, würde ich sagen, 70% Sport hier gemacht oder abgehalten. Und vieles drehte sich tatsächlich um den HCMpor. Und so gesehen war das doch eine ganz andere Situation als heute und hatte natürlich auch was Faszinierendes. Außerdem waren die Jungs auch in meinem Alter, ne?
Ja, da konnte man auch mal einen Blick drauf werfen. Und genau. Ich meine, man kann die Dimension schwer mit heute vergleichen, aber damals waren das für DDR-Verhältnisse Superstars. Das waren auf internationaler Ebene Europapokalsieger. Also Empor war, leider muss man ja sagen, eine absolute Hausnummer, international auch gesehen, zu der Zeit vor allen Dingen. Also sind sie zu einer guten Zeit eingestiegen. Sport ist das eine. Ich bin ja selbst auch sehr sportbegeistert. Wir haben das jetzt wieder gerade im Vorgespräch gehabt mit den Seawolves. Sprechen wir heute auch nochmal drüber. Kultur, Musik, Tanz, das andere. Wie war das damals? Wir haben schon jetzt so ein, zwei Veranstaltungen mal erwähnt. Ich war 7 Jahre alt. Ist dann der Frank Schöbel hier auch ein- und ausgegangen oder einige andere? Also, ja, um mal so eine Situation vielleicht auch mal zu beschreiben, oder war es vielleicht auch gar nicht mal so anders als heute? Die Künstler hatten so ihre Marotten, auch die DDR-Künstler. Wie war das?
Also ich glaube schon, dass hier eher besondere Künstler aufgetreten sind. Klar war es auch ein Frank Schöbel, klar war es auch Karat. Es war eine Mischung aus hochwertigen Fernsehproduktionen. Es gab Menschen und Meer, wurde einmal im Jahr aufgezeichnet. Es war eine Fernsehmusikveranstaltung, die eher im Ostseeraum sich wiedergespiegelt hat. Dadurch kam viel Internationalität rein. Der NDR, die Ferienwelle, hat eine Abschlussveranstaltung hier gemacht. Also bestimmte festgesetzte Fernsehproduktionen waren hier.
Also Entschuldigung, das war auch so üblich in der DDR, also zu DDR-Zeiten. Wir hatten einen Kessel Buntes, ne?
Ja.
Der dann im großen Haus sozusagen in Berlin, und aber auch hier dann tatsächlich.
Vom Studio Rostock aus ist auch eine ganze Menge ausgegangen, ja.
Okay, ja.
Wir hatten im Winter immer ein Weihnachtsmärchen mit dem Volkstheater. Da kamen ungefähr, würde ich jetzt mal aus dem Kopf sagen, so 14 Tage lang mit 2-3 Vorstellungen am Tag, 50.000 Kinder und haben hier Weihnachtsmärchen als Schulprojekt mit dem Volkstheater gesehen. Das lief bis 1990, war eine tolle Zeit. Wir haben große Jugendweihen hier gehabt, also das kleckerte sich nicht so über viele kleine Veranstaltungsorte, sondern es wurde zentral gemacht. Ja, klar, waren auch Künstler hier. Damals war die Zuteilung ja eher über so zentrale Stellen und Künstler wurden also über die KGD hieß das, eingekauft und hier eingebucht. Die Karten waren immer irre schnell weg und es war natürlich auch was Besonderes. Das, ich habe es schon genannt, Peter Maffay, Roland Kaiser war hier. Ich weiß noch, Albano und Romina Power war eine der ersten Konzerte, was ich hier erlebt habe. Und sie lief hier rum, die Italienerin mit diesen riesengroßen Lockenwicklern. Das war schon aufregend. Mein allererstes Konzert, was ich erlebt habe, hier war Shaken Stevens. Dann sagte mir mein Chef, lies hier mal so eine Bühnenanweisung, was der alles so haben will. Und dann las ich hier eine mundwarme Suppe. Oh Gott, habe ich gedacht, was ist das? Ja, haben sie mir erklärt, damit er sich nicht die Zunge verbrennt vom großen Auftritt. Und sowas habe ich dann alles am Anfang gelernt. Und gleichzeitig waren es natürlich auch Künstler aus unserem Land. Aber das habe ich eher weniger im Hinterkopf, also aus der Erinnerung heraus. Mhm. Wir hatten dann eben eher diese Zuweisungen durch größere internationale Künstler.
Hatte da Rostock auch nochmal so eine
besondere
Sonderstellung?
Doch, durch solche moderne Halle, die gab es ja nur auch nicht überall. Suhl hatte noch eine große neue Halle zu der Zeit und Berlin sowieso. Aber so sehr viele vergleichbare Hallen gab es gar nicht, wo eben solche Veranstaltungen auch stattfinden konnten. Und wir waren auch Bezirkshauptstadt, hieß das ja, Rostock war ja Bezirkshauptstadt.
Absolut.
Ja. Und da würde ich sagen, ja, hat das sicherlich auch damit was zu tun.
Das Line-Up kann sich dann auch schon sehen lassen, was Sie gerade aufgezählt haben. Einfach auch, ja, Künstler von internationalem Rang, die nationalen kennt man, Frank Schöbel, Pudis waren, glaube ich, auch mal hier.
Na klar, das war das erste Jugendkonzert hier.
Ah.
Mhm, 79, ja.
Okay, also auch gleich sozusagen den Anfang gemacht. Wie war es dann nach der Wende? Ich meine, Sie waren dann ja auch schon ein paar Jährchen dann hier, so kurz nach der Wende. Man kann sich vorstellen, es war eine wilde Zeit für alle. Beruflich hat sich für viele was verändert. Und ich glaube, auch in der Kulturszene hat sich dann schlagartig viel verändert, weil man plötzlich ja auch, alle konnten alles sehen. Die Künstler kamen aber vielleicht auch her, haben sich hier angeboten. Ich glaube, es war wild, kann man das so sagen?
Ja, das war verdammt wild. Also es gab ja zum einen innerhalb der Firma eine Menge Umstrukturierung, das ist klar. Wir haben gut die Hälfte des Personals auch verloren und gleichzeitig hat man schnell Verantwortung übertragen bekommen. Also ich habe parallel sowieso, als ich anfing, hier gleich mein Kulturstudium begonnen und war auch relativ schnell für den Veranstaltungsbereich zuständig. Mhm. Aber eigentlich wollten alle nur aus den alten Bundesländern jetzt erstmal hier rein auf den Markt. Es gab neue Formate, Messen gab es beispielsweise in der Form überhaupt gar nicht, dass Produkte richtig gezeigt zum Anfassen angepriesen wurden. Was es hier gab, waren Leistungsschauen, wenn irgendwelche, was weiß ich, besonderen Künstler, so wie jetzt in der Kunsthalle, sich präsentieren wollten.
Ja.
Aber in dem Sinne, wie wir Messen hatten, gab es gar nicht. Das war ein Riesenmarkt. Kongresse waren komplett neuer Markt. Alle wollten dann auch mal in den neuen Bundesländern tagen. Wir hatten große Bundesparteitage. Also mein erster war, glaube ich, von der FDP 94. Da wurdest du schon ganz schön gefordert, weil das sind schon andere Formate und andere technische Voraussetzungen, die einem abverlangt wurden, Sicherheitsstandards in einer ganz anderen Form, in einer unbekannten Form vor allem. Und Künstler kamen sowieso alle irgendwie auf den Markt, die zu der Zeit angesagt waren. Und so war das Haus relativ schnell voll. Also das Buchen hatte nichts mit Akquirieren zu tun, sondern wirklich mit gut abarbeiten und gut strukturiert sein. Und man musste natürlich auch aufpassen, dass man nicht Scharlatan auf den Leim geht und tatsächlich auch das Geld bekommt, was man erstmal vertraglich vereinbart hat. All das zu neuen Rahmenbedingungen, zu neuen Konditionen, da können Sie mir glauben, das war wirklich aufregend. Und man durfte nicht, man durfte keine Angst haben. Was ich total schön fand in den ersten Jahren der 90er, war das diese hanseatische Handschlagmentalität, mit der man durch das Leben gekommen ist. Ich glaube, ich würde heute nie so produktiv sein können wie früher, weil wir verschriftlichen ja heute viel zu viel. Und damals haben wir uns kennengelernt, vertraut, gemacht, abgerechnet, fertig.
Ja. Und das war und das dann auch, da war noch ein Handschlag was wert, wie man so schön sagt.
Und das fehlt mir heute so ein bisschen, ne? Also das muss ich sagen, das ist schade, dass die Mentalität nicht mehr ganz so vorhanden ist. Aber das hat das ausgemacht, dadurch war so ein Abenteuer überhaupt zu bestehen.
Ja. Wenn Sie sagen, Sie waren damals ja auch schon in Verantwortung, was waren so die größten Herausforderungen? Vielleicht klar, nicht den Scharlatan auf den Leim zu gehen, dass auch die Kasse stimmt, dass man sein Geld bekommen hat. Aber es hat sich auch viel in der Struktur hier dann auch geändert. Innerhalb der Stadthalle? Also klar, sagten ja weniger Mitarbeitende.
Ja, klar. Aber das war so eine Gemeinschaftsaufgabe, ne? Also da, zu der Zeit war ich auch noch nicht geschäftsführend. Ich habe mich konzentriert auf den Veranstaltungsbereich und wir haben zusammengehalten und haben die Dinge einfach gewuppt. Es war auch nicht so schlimm, wenn man mal an einem Tag 16 Stunden gearbeitet hat. Für einen selber war das einfach nur Zeit und Abenteuer und wir ziehen hier durch. Und heute ist es ja alles ein bisschen anders. Also es spielte keine so ganz große Rolle, was um einen herum sich gerade extrem verändert hat, weil ich habe mich sehr konzentriert auf das, was hier an nicht nur Abenteuer, sondern auch als Aufgabe anstand.
Ja. Und die Rostockerinnen und Rostocker, beziehungsweise die Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern, hatten die auch wieder Lust auf neue Acts oder ging auch erstmal der Blick in die alten Bundesländer?
Das war ja normal, dass man guckt, aber trotzdem ist man ja in der Heimat hier verankert. Und das ist wie heute, man fährt ja nicht nach Hamburg, wenn der Künstler oder das Angebot auch hier zu bekommen ist. Und da liegt ja eigentlich eher das Besondere drin.
Ich spiele nur deswegen ein bisschen drauf an, weil man da ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleicht. Wir haben im Vorgespräch, hatte ich erzählt, dass ich mit Uwe Neumann von der Kunsthalle gesprochen hatte. Und bei ihm war das ja so, die Kunsthalle Rostock, einen sehr hohen Stellenwert, auch zu DDR-Zeiten, aufgrund der Architektur, auch der Künstlerinnen und Künstler, die dort ausstellten. Nach der Wende war da erstmal ein großer Bruch. Ja, keiner hatte mehr Bock, schon gar nicht auf DDR-Künstler. Das ging wahrscheinlich, da können Sie ja gleich mal erzählen, den DDR-Künstlern ja auch, den Musikern ähnlich. Und man musste sich so ein Stück weit neu erfinden. Hier war es ja dann so, na gut, da kommt eine Agentur und sagt, wir bieten euch den Künstler, die treten dann hier auf und das Publikum ist da, ist interessiert. Also so ein bisschen darauf wollte ich hinaus.
Ja, das ist schon genau richtig interpretiert. Also das war schon was ganz anderes als bei Uwe. Ja. Ne, hier, klar, hatten die Künstler aus der DDR-Zeit jetzt erstmal eine schwere Phase, sich auch mit ihrer Kunst, sage ich jetzt einfach mal, in den alten Bundesländern bekannt zu machen. Und gleichzeitig hier war ja der Bedarf nun mehr als gedeckt über die vielen Jahre. Hier waren es dann die Neuen, die wir sehen wollten. Und die wollten auch hier auf den Markt. Das war schon deutlich einfacher. Also heute ist das alles wieder ein bisschen anders, aber zu der Zeit war viel Neugier verbunden auf beiden Seiten. Ja. Künstlerseite genauso wie auch der Besucher.
Bleiben wir nochmal bei der Stadthalle. Wenn wir jetzt mal die Jahrzehnte zurückblicken, wer da alles nach Rostock kam. Ich musste tatsächlich meine Schwiegermutter dann auch nochmal bemühen, die, glaube ich, alles mitgenommen hat. Hier also Deep Purple, glaube Bryan Adams ist auch nicht ganz verkehrt. Sting, Bob Dylan, da war ich jetzt bei dem letzten Bob Dylan. Wobei, da dachte ich auch, der ist auch schon, auch schon nicht mehr der Jüngste. Ne? James Blunt natürlich dann in den neueren Jahren. Chris Norman und ich glaube, die Liste könnte man unendlich fortsetzen, wenn man jetzt die Nachwendezeit sieht. Gibt's Highlights? Ich habe gerade jetzt hier natürlich auf Ihr Ausschnitt von der Zeitung, von der Ostsee-Zeitung, hier in den Artikel mit Holiday on Ice, die Sie hierher gebracht haben. Was fällt Ihnen da so ein? Welche Shows, welche Gigs sind Ihnen so in Erinnerung?
Also es ist schon ziemlich breit gefächert. Ist alles am Ende auch Geschmackssache, hat aber manchmal auch einfach etwas damit zu tun, wie sind die Künstler hierher gekommen. Und da verbinden mich natürlich besondere Erinnerungen auch. Holiday on Ice ist ein ganz großes Projekt dazu, was eigentlich entstanden ist dadurch, dass ich die Messehalle dazu bekommen habe und mir einfach Gedanken gemacht habe, was kann ich an großen, pompösen Shows nach Rostock bringen, um diese Halle zu füllen. Dass daraus nachher der Schritt in die Stadthalle gegangen ist, war eher ein wirtschaftliches Thema. Aber der Ursprung lag daran, du musst dir irgendwas einfallen lassen, um diese Halle voll zu bekommen. Und inzwischen ist es ja tatsächlich eine tolle Erfolgsgeschichte. Und dann gibt es viele andere, die ich jetzt gerade in den letzten Tagen sehr Revue passieren lasse. Ich habe zum Beispiel einen sehr guten Freund, der mir den Weg zu Reinhard May geöffnet hat, weil ich gedacht habe, der muss unbedingt mal nach Rostock kommen. Und dann habe ich ihn besucht in Berlin und tatsächlich auch hierher geholt für viele Jahre. Ich war selber unterwegs, habe beispielsweise Kevin Costner in Bremen erlebt und dann bin ich tatsächlich so penetrant, dass ich gesagt habe, also so ein Costner, das ist ja nun auch wirklich für mein Alter ein Schnittchen, den möchtest du auch in Rostock auf die Bühne bekommen, das ist mir dann auch gelungen und ich bin beispielsweise auch absoluter Chris Rea-Fan und das sind dann schon Momente, wenn du den auf der Bühne hast und sitzt in der ersten Reihe, da hast du das Gefühl, der singt jetzt mal ganz alleine für dich. Ja, super. Und so hat man zu vielen Künstlern tatsächlich auch eine besondere Beziehung, obwohl ich es für völlig wichtig halte, dass man sich sehr zurückhält als Hallenchef und denen auch den Freiraum lässt.
Dann, wenn es läuft, wenn die auf der Bühne stehen, dann,
ja,
dann
auch, ist das auch nie ihre Bühne. In die Kabine gehen, ja, und penetrant sein, sondern einfach dafür sorgen, dass die Menschen glücklich sein können im Saal.
Das ist dann vielleicht für Sie dann auch die innere Freude, die Sie dann erleben. Ja. Wie dick waren denn die Bretter, die man da so bohren musste? Vielleicht können Sie uns da mal so ein bisschen mitnehmen, wenn man dann auswärts irgendwo, wenn Sie sagen, ja, Sie müssen nach Berlin und dann muss man da ein Käffchen mit dem trinken oder vielleicht mit irgendwelchen schwierigen Managern sich umtreiben, damit man die dann hierher bekommt. Wie war das?
Ach, das macht man... Das ist schwierig zu sagen, so ein dickes Brett. Man kriegt ja irgendwann ein Gefühl dafür, bei welchen Künstlern hast du eine Chance, bei welchen Agenturen hast du eine Chance. Ich weiß noch, ich habe mal eine Agentur in der Bahn im Speisewagen getroffen, die Ed Sheeran vermarkten. Da habe ich gesagt, also das wäre jetzt wirklich mal Zeit und so weiter. Frau Burmeister, Sie sind hier maximal eine D-Halle, das wird nichts werden. Da können Sie noch 20, 25 Jahre warten, bis der Künstler in Ihrer Größenordnung auf Tour geht. Dann bist du fertig, da brauchst du nicht mehr anfangen zu nageln, das Brett schaffst du nicht. Und so muss man sich im Grunde
knallhart
genommen... Ja, das ist schon knallhart, das Geschäft. Und man weiß auch, man liegt zwischen Hamburg und Berlin und amerikanisches Management. Das sieht man an Adele, ja... Die lassen eher kommen, als dass der Künstler noch durch die Gegend fährt. Das muss man alles einigermaßen verstehen. Und dann freut man sich über bestimmte Momente. Und so sind mir eben, wie ich schon erzählt habe, ein paar gute Beispiele auch gelungen.
Ist das am Ende einfach eine schlichtweg, das kann man nicht mehr selber denken, aber ich frage trotzdem, eine Kosten-Nutzen-Rechnung für die?
Ja, na selbstverständlich. Also ein so ein Tiefschlag hatte ich mal, da ist, Maffay war ja jahrelang bei uns und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Rostock für ihn auch was ganz Besonderes bedeutet, als er 86 hier war. Das war schon Gänsehautmoment, Sonne in der Nacht, der Vorhang fiel und da kann man sich wirklich gut dran erinnern und denkt, auch die Begegnungen, die dann hinterher in Rostock ja immerhin zu DDR-Zeiten noch passiert sind, das sind prägende. Und da habe ich mir immer eingebildet, er ist ja auch mit Tabaluga öfter hier gewesen, den haben wir, ne? Also wenn er auf Tour geht, der kommt da. Und das war kurz vor Corona, da ist er nach Schwerin gegangen. Da habe ich dann die Agentur angerufen und habe gesagt, was ist denn jetzt nicht richtig? Ne? Also hier, so geht das nicht.
Ja.
Und dann kriegst du ganz kurz gesagt, 1000 Plätze mehr, 85 Euro können sich ausrechnen, keine Chance. Und dann bist du durch, ne? Dann ist das natürlich auch ein wirtschaftliches Thema, so schade das auch ist.
Da ärgert man sich dann sicherlich in dem Moment, aber da gilt es dann auch weiterzumachen.
Ja, da musst du schütteln und weiter nach vorne gucken.
Das haben Sie getan, eben schon angesprochen. Sie haben natürlich dann um die Jahrtausendwende auch noch die Geschäftsführung von der neuen Hanse-Messe, der neu gebauten. Sie haben ja angesprochen, es gab ja vorher so ein Format hier nicht in Rostock. Wieder was Neues, wieder Neuland?
Ja, zu dem Zeitpunkt wurde ich Geschäftsführerin. Und hatte eigentlich gerade das Abenteuer Stadthalle als Geschäftsführerin angenommen. Und da wurde ich dann gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, wenn ich schon dabei bin, dann auch noch gleich die Messe, die jetzt gebaut wird, auch zu übernehmen. Wäre ja alles,
wenn man schon mal dabei ist,
Stadt Rostock. Und ich wüsste ja, wie Messen gehen. Bei mir haben ja schon welche stattgefunden. Naja, dann ist man 40 und voller Kraft und Ideen. Mein Mann hat mir auch gut zugeredet und ruckzuck hat man noch solche Aufgabe dazu bekommen. Eigentlich schön, aber war auch wirklich verdammt anspruchsvoll. Die Messehalle wurde 2002 eröffnet. Wenn man sich zurückerinnert, 2002 war auch das Jahr, als aus der D-Mark der Euro wurde und jeder nur noch das Gefühl hatte, die Hälfte im Portemonnaie zu haben. Also da dann auch Messen zu machen, war jetzt auch gerade nicht der beste Zeitpunkt. Die Messen, die es in Rostock bis zu dem Zeitpunkt gab, haben in der Regel in Zelten stattgefunden. Und die Veranstalter haben einfach 10 Jahre lang versucht, das Thema Messe so gut wie möglich auszuquetschen. Und so waren auch die thematisch eben schon ziemlich festgefahren, sagen wir es mal vorsichtig, um da nicht den Kollegen weh zu tun. Also musste ich mir überlegen, wie kann ich mit einer Messehalle sicherstellen, ohne dass ich eigene Formate habe, dass die Qualität eher steigt wieder und dass die Menschen dieses Produkt Messe auch viele Jahre wollen. Und da blieb es mir wirklich nicht erspart, als dass man sich dann selber als Veranstalter auch präsentiert. Wir hatten in dieser Form noch gar keine Erfahrung. Wir haben es, wie gesagt, ja immer nur aus dem Vermietgeschäft heraus gemacht. Und das war jetzt schon auch eine relativ spannende Aufgabe, die auch wieder alle Facetten mitgenommen hat, von wir packen es einfach mal an. Und ich habe ein paar Messen gekauft, angefangen mit dieser kleinen niedlichen Hochzeitsmesse aus dem Trihotel. Das war ein gutes Moment, was auszuprobieren. Ich habe mich mit dem Rassehundeverband zusammengesetzt. Die sind auf mich zugekommen und haben gesagt, können wir nicht eine tolle Rassehundeausstellung machen? Naja, dann habe ich erstmal verstanden, was daran jetzt so toll sein soll. Ich hatte zwar selbst einen Hund, aber dass man eben auch gerade über die Bewertung der Hunde eben höhere Zuchterfolge bekommt und daraus auch ein Interesse generiert wird. Daher haben wir jedes Jahr 2000 Hunde, die sich alleine nur präsentieren lassen und fast 25.000 Besucher in 2 Tagen. Das Prinzip muss man erstmal verstehen, dann weiß man auch, wie viel Spaß das machen kann. Und ich habe 5 weitere große Messen gekauft. Also da auch mal einfach die Stadt zu fragen, kann ich mal 500.000 haben, damit wir hier jetzt erstmal in das Produkt investieren können. Das ist alles passiert in der Zeit. Gleichzeitig war der Druck relativ groß. Jetzt haben wir da so ein Millionenobjekt hingesteckt. Jetzt mach doch mal was Internationales. Du kannst doch jetzt hier nicht nur ein bisschen B2B-Messen machen. Dann bin ich nach Hamburg gefahren, zum großen Verband, der dort mit Schiffstechnik zu tun hat. Und da haben mich dann diese, ja, grauen Haare, blaues Jackett, goldener Knopf.
Die alten weißen Männer sagen das doch. Ja?
Die haben mich dann belächelt und haben gesagt, du kannst jetzt klimpern mit deinen Augen so viel du willst, aber da Thema bleibt, ist in Hamburg und das wird hier immer so bleiben und fertig. Ne? Und dann wird man eben auch nochmal wieder geortet und versteht, dass also auch Internationalität mit so einer kleinen Messe mit 10.000 Quadratmeter und dem Standort mit der schlechten Erreichbarkeit dann auch sehr, 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 sehr schwierig ist. Wir haben inzwischen ganz gute Produkte gefunden und haben, glaube ich, nach 23 Jahren mit rund 25 Messen auch ein gutes Portfolio stabil hinbekommen, sind gerade dabei, 3 neue Messen jetzt auf den Markt zu bringen. Und ich kann Ihnen aber sagen, dazwischen liegt wirklich mehr als Abenteuer.
Das kann ich mir vorstellen. Und auf der einen Seite ist immer so ein bisschen der Druck da. Sagen wir mal, es soll sich ja auch irgendwo ein bisschen noch rechnen oder was noch übrig bleiben, wie auch immer. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass das auch, wenn man das jetzt mit dem Musik- oder Konzertmarkt vergleicht, komplizierter, schwieriger ist. Ist das so?
Viel, viel kleinteiliger. Mhm. Viel, viel mehr Verantwortung. Weiß ich gar nicht. Man muss natürlich auch mutig im Konzertgeschäft sein und Glück haben. Aber das Messegeschäft ist völlig anders. Das ist absolut nicht zu vergleichen. Nein, das kann ich einfach so sagen. Aber das macht's auch interessant, ne? Also ich werde mich, glaube ich, gelangweilt sonst.
Ja, aber auch da wieder kommt irgendwie raus, nicht locker lassen, auch mal zu hinterfragen, wie mit den Hundezüchtern, was steckt dahinter? Ich denke, muss man schon die ganze Zeit an die Angler denken. Das ist ja auch so eine riesen Community in Mecklenburg-Vorpommern, wo einfach dann dieses versteckte Potenzial ist. Aber das muss man erstmal rauskitzeln bzw. erfragen, als wenn man uns einfach abtut, ne, wie mit den Kaninchenzüchtern. Die mit ihren Kaninchen oder mit ihren Hunden, das kann nichts werden. Und dann ist es doch was geworden.
Und man muss die Strukturen dahinter verstehen. Ne? Ich wollte ja sehr lange auch präventiv Gesundheitsmessen machen. Aber das System ist schon in bestimmten Dingen so festgefahren, dass man so ein Produkt Messe an der Stelle gar nicht braucht. Eher ein Kongress und eher im B2B-Bereich. Aber für den Endverbraucher sind viele Strukturen auch in vielen Bereichen, das trifft jetzt nicht nur auf das Thema Gesundheit oder Pflege zu, fest. Da ist so eine Art Bewerbung gar nicht notwendig, weil du gar nicht die Entscheidungsfreiheit hast am Ende.
Genau. Weil die Struktur so gebaut ist, dass man da auch gar nicht oder schwer rankommt. Und da brauchen wir jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen. Aber weil Sie sagten, wir müssen jetzt auch nicht aus dem Nähkästchen plaudern, da sind noch einige Messen geplant. Aber hat sich da was verändert in den letzten Jahren von den Angeboten oder der Angebotsstruktur? Sie haben ja Ihre festen Messen, die sozusagen Tradition haben, die auch hoffentlich noch die nächsten Jahre dort sind. Aber gibt es neue Entwicklungen, Trends?
Ja, also klar, man verliert doch welche. Wir haben über die Corona tatsächlich das Thema Automesse eingestampft, weil auch dieser Bereich sich ja bis heute nicht richtig wieder so gefestigt und entwickelt hat. Ja. Aber es gibt auch neue Trends und denen gehen wir natürlich nach. Wir werden im Januar eine Messe machen, die heißt Super Stay Life und richtet sich an Ferienimmobilieneigentümer, also die Ferienwohnungen vermieten. weil das wird zunehmend ein modernerer und größerer Markt fast noch als das Hotelbesen, weil viele arbeiten mehrere Tage dann schon in ihren unterwegs und arbeiten in ihren sozusagen in Hotels oder Ferienunterkünften und da ist das bisschen Leisure zu arbeiten in Ferienwohnungen und auch mitunter ja günstiger tatsächlich mehr angesagt. Damit man auf dem Markt bestehen kann, müssen die Dinge jetzt auch teilweise modernisiert werden. Wir sind mit MV, teilen wir uns mit Schleswig-Holstein, Bayern und Niedersachsen diesen Markt, decken damit insgesamt in Ferienwohnungen deutschlandweit 80% ab. Und da ist es natürlich ganz klar, dass unser Markt hier sehr groß ist und damit ergibt sich auch wieder ein Messeangebot. Ja, und das wird neu auf den Markt gebracht im Januar. Und dann geht es darum, eben Ferienwohnungsbesitzern das leicht zu machen in der Vermarktung, mal in dem ganzen Thema Finanzierung, die ein bisschen aufzupeppen und so weiter.
Also der oder diejenige wird vielleicht auch auf der Messe sein. Ich folge jemanden, der die diese Ferienwohnung ausstattet oder einrichtet oder auch Fotos macht, speziell nur für diesen Bereich. Also es ist ja doch ein Riesenmarkt, der sich dann anschließt. Es ist nicht nur einfach die reine Vermietung, sondern da ist noch ein Rattenschwanz mit dran.
Genau. Ja. Und da muss man natürlich gucken, in welchem Bundesland man welche Besonderheiten hat und wo man führend ist. Wir bräuchten uns jetzt mit bestimmten Themen nie auseinandersetzen, wenn es hier keinen Markt hat. Mhm. Aber wir gehen natürlich genau umgekehrt dran.
Okay. Ein Sprung wieder zurück zur Stadthalle. Wie ist es da? Wir können ja einmal noch einen Satz verlieren, ruhig zu Corona. Ich wollte das Thema heute eigentlich gar nicht groß nochmal ausrollen, aber es war ja ein Rieseneinschnitt für alle Konzert- oder generell Veranstalter zur damaligen Zeit. Es hat sich ja danach auch nochmal viel getan. Ne? Also das erst, ich kann mir vorstellen, wir haben alle Gutscheine gekauft, die wurden dann alle eingelöst und danach war wieder aber so ein Loch, weil dann alle erstmal wieder gesättigt waren. Aber wie haben Sie diese Phase erlebt? Vielleicht sogar die schwerste Phase Ihrer Zeit hier?
Dieses Gefühl, dass es nicht ein kurzer Moment ist, war schwer. Mit all den Rahmenbedingungen plötzlich umgehen zu müssen. Wir waren ja nicht nur zum einen ausgenockt im Bereich Kultur. Wir mussten ja gleichzeitig zur Verfügung stehen für viele Dinge. Wir waren Testzentrum, wir waren Impfzentrum, wir waren die Flüchtlinge aufgenommen, als wir Corona fast durch hatten. Und wir haben auch für viele Formate die großen Räume zur Verfügung gestellt. Wir hatten hier viele Male die Bürgerschaftssitzung, wo nur 100 Leute in dem großen Saal wegen der Abstände getagt haben.
Genau. Ja,
okay. Also wir mussten uns auf alles Mögliche neu einstellen. Gleichzeitig sollten wir sparen und mussten mit Kurzarbeit und solchen Themen umgehen. Also das war schon nicht ohne, ne? Und bis hin eben, dass es darin mündete, dass die Messehalle beschlagnahmt wurde, als wir dann endlich wieder Mut geschöpft haben, jetzt können wir veranstalten. Und ich musste Veranstaltern, die festen Willens und freudig waren, dass sie Corona überstanden haben, wieder kündigen, damit wir diesen Auftrag erfüllen konnten. Also das waren schon absolut schwierige Jahre.
Wechselbad der Gefühle auch, ne?
Also, ja, aber es gab auch wunderschöne Momente. Ich weiß, 22 hat Roland Kaiser hier durchsetzen können, einmal zu probieren. Oder war es Ende 21? Legen Sie mich nicht fest. Und wir haben hier mitten in Corona 6.000 Leute im großen Saal gehabt. Und also da habe ich tatsächlich wirklich geheult. Im Saal stehend und viele mit mir, weil wir waren zu der Zeit, glaube ich, alle so weit runter mit den Nerven, dass nichts mehr geht. Und dann steht einer auf der Bühne und zeigt dir, dass es geht. Und es passiert danach noch nicht mal viel. Das war emotional ganz groß.
Da fiel, glaube ich, auch viel ab dann in dem Moment, ne, von dem, was vorher passiert ist.
Genau.
Ne, man hat ja auch privat, man hat ein Privatleben, man hat ein Berufsleben und man steht in der Verantwortung immer wieder. Ja. Was hat sich in der Musik dann oder in der Branche seitdem vielleicht auch verändert? Wir haben vorhin so ein bisschen salopp die Autobranche angesprochen, die sich nie wieder erholt hat. Das ist ja jetzt nicht der Fall, aber hat sich was verändert, hat sich aber auch in der Struktur der Angebote, der Programme, ich rede jetzt von der Musik, verändert. Man sieht immer wieder auch Revivals, Bands, die dann auftreten, immer wieder auch neue Showkonzepte. Ich will so ein bisschen darauf hinaus, ob sich da auch ein Wandel einstellt oder ist es eigentlich auch noch wie vor 15, 20 Jahren?
Es wird alles moderner. Mhm. Ne? Man ist mit der Technik heute deutlich schneller und kann viel bessere Effekte bringen. Ich glaube nicht, dass sich so wahnsinnig viel geändert hat. Auffällig ist, dass deutlich mehr Rapper als vor 10 Jahren auf der Bühne stehen und dass sie manchmal Dinge...
Ich sag jetzt nicht, dass ich bei Sido war.
Das ist ja noch okay, ne? Da ja. geht's schlimmer. Ja. Aber da erschrecke ich mich schon manchmal, mit welchen Parolen hier wirklich Tausende begeistert werden. Aber vom Großen und Ganzen, muss ich sagen, hat sich eigentlich so viel nicht geändert. Es ist moderner, technischer geworden. Mhm. Und das gehört einfach auch zu einer Entwicklung dazu.
Oder muss sich die Branche auch immer wieder neu erfinden? Klar, wir hatten diese Erosion, dass die Streaming-Anbieter aufkamen und die Künstler weniger Einnahmequellen durch CDs. Also da sind für die sind ja eigentlich Konzerte immer wichtiger geworden.
Das ist richtig. Ja. Also das hatte sich tatsächlich, das ist ein guter Gedanke, das hatte sich so ja kurz vor Corona in eine andere Richtung bewegt. Jetzt stehen sie auf der Bühne und müssen sich wieder dem Publikum echt präsentieren, damit sie auch gestreamt werden. Dafür ist auch der Markt so riesengroß geworden. Ich albe immer mit meinem Mann rum und wir machen manchmal so Musikquiz zu Hause und dann erklären wir den Kindern immer, dass das viel langlebiger gewesen ist, aber es gab ja auch deutlich weniger Angebote, ne? Und jetzt muss man sich schon ganz schön gut präsentieren und da gehören eben Live-Auftritte auch dazu. Und nach Corona war es zunächst tatsächlich so, dass viele auf den Open-Air-Markt gegangen sind, vorsichtshalber, weil das war ja doch deutlich leichter im Risiko wegen der Abstände als in den Hallen. Das hat sich wieder gegeben und ich würde sagen, wir sind wieder ziemlich auf dem normalen Stand.
Okay, ich gehörte auch zu diesen Picknick-Konzerten,
genau, im Igerpark. Tolle Sache, ne?
Ja, war schön, Clouseau und so weiter, entspannt und man konnte endlich mal überhaupt wieder eine Kulturveranstaltung, Musikveranstaltung wahrnehmen und war ja froh drum, aber das hat sich jetzt wieder so
pari-pari. Schon. Es sind nach wie vor viele unterwegs, auch im Open-Air-Bereich, hat ein bisschen was damit zu tun, was auch global betrachtet normal ist. Also der Klimawandel, das Bewusstsein, nicht mehr so viel zu reisen, hat damit was zu tun, dass Künstler auch aus Übersee auf den Festivals unterwegs sind und die nehmen dann gleich Tourneen mit dazu. Und dadurch ist auch vieles jetzt in den Sommer gerutscht. Ne? Wir sehen ja schon auch mit Erstaunen, was hier auch in Rostock alles auf Tour ist.
Und im Igerpark da teilweise passiert. Also
das war sonst nicht so, ne? Also vor Corona. Das hat sich, glaube ich, schon ein bisschen geändert, hat aber, soweit ich das einschätzen kann, auch damit was zu tun, dass jetzt in einem Rutsch dann gleich alles abgefrühstückt wird. Und Festivalthemen sind ja ohnehin seit vielen Jahren schon sehr beliebt.
Genau, das ist auch immer große Fluktuation, erleben wir da, ne? Dann kommen wieder neue Festivals wieder, dann werden wieder welche eingestampft.
Das ist auch normal.
Ist auch normal. Nun lassen Sie uns noch einen Bogen zum Anfang schlagen, Frau Burmeister, zum Sport. Wir haben so geschwärmt von Empor, die guten alten Zeiten. Naja, das ist so ein bisschen dann auch Ostal und Nostalgie. Aber wir haben ja einen ganz spannenden neuen Bundesligisten, der, hätte ich bald gesagt, rechts überholt hat in den letzten, ja gut, 10 Jahren. Die Seawolves, Basketball, erste Bundesliga in Rostock. Und sie haben ja vorhin auch geschwärmt und gesagt, Mensch, ja, tolle Mannschaft, toller Verein, tolles Team drumherum. Also ich habe auch vorhin schon so gefragt und das frage ich jetzt nochmal, das ist irgendwo ein Geben und Nehmen. Stadthalle gibt was, die Seawolves geben was zurück und es ist vor allen Dingen, habe ich den Eindruck, echt auch für die Stadt Rostock ein absolutes Fund.
Toll, ne? Ja, das haben Sie gut zusammengefasst. Ja, auch das ein Stück Abenteuer. 2015 haben die Jungs mich angesprochen, komm noch mal in die damals Ospa Arena und schau dir mal so ein Spiel an, so ein Sonnabend. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, oh Mann, jetzt müssen wir uns auch noch Basketball angucken. Ich verstehe es gar nicht, das Spiel. Aber lass uns mal hingehen. Und das dauerte also wirklich höchstens 2 Viertel, dass ich völlig fasziniert darüber war, wie viel Entertainment, wie viel Herzblut rüberkommt, wie schnelllebig und wie spannend das Spiel ist. Ich hatte auch noch das Glück, dass es wirklich ein sehr spannendes Spiel war. Und wir haben uns hinterher unterhalten und da habe ich gesagt, ja, einfach nur ja. Aber ihr müsst mir versprechen, wir werden jetzt hier richtig groß, ne, weil 700, 800 Besucher, das ist jetzt hier nichts, wofür ihr die Stadthalle buchen müsst. Und genau das haben sie eingehalten. Und es war die ganzen 10 Jahre über eine ganz tolle Partnerschaft, die mich auch oft herausfordert, weil die Jungs sind echt von der Sorte nimm. und haben ständig neue Ideen und bringen uns hier permanent durcheinander, weil wir sind natürlich auch ein strukturierter Betrieb und müssen aufpassen, dass links und rechts und davor und danach die Veranstaltungen auch funktionieren. Und wenn es nach denen geht, dann würden sie meinen gesamten Lagerraum vollstellen mit irgendwelchen Werbeartikeln, weil sie darüber Geld verdienen und würden überhaupt keine Rücksicht darauf nehmen.
Da kommt die amerikanische Mentalität bei den durch.
Aber sie haben immer Wort gehalten und ich weiß, als wir unseren großen Umbau gemacht haben, da haben sie gejammert und gejammert und haben gesagt, also wir können jetzt nicht nur auswärts erspielen, wie sollen wir denn da in die Saison kommen? Also du wirst doch bestimmt eine Woche früher fertig und wir fangen dann schon an mit Spielen. Oh Mann, wir haben da letztens gerade drüber gelacht. Wir haben mit einer wirklichen Interimsgeschichte die Besucherführung gemacht. Der Rang war noch nicht abgenommen, da haben wir nur die Sportler raufgesetzt. Aber wir haben es eine Woche früher hingekriegt, die Halle aufzumachen und hatten beide was davon, weil sie waren eben wieder mit ihrer Saison schon in Rostock angekommen und ich hatte eine ganz tolle Eröffnungspromotion, ne?
Klasse.
Ja, und heute haben sie mir versprochen, dass sie noch in die Playoffs kommen, in der ersten Bundesliga, bevor ich gehe. Und es scheint ja tatsächlich auch aufzugehen.
Ja, wir werden es wahrscheinlich mit Ausstrahlung dann, die Folge kommt jetzt schon am 1. Mai, also nächste Woche, werden wir es erleben oder dann wissen. Es ist noch relativ eng alles beieinander in der Tabelle, ob man rausfliegt oder vielleicht in die Pre-Playoffs, das wäre ja auch schon mal eine Maßnahme. Aber das haben sie sich gewünscht und die Jungs scheinen jetzt den Schalter rechtzeitig umgelegt zu haben.
Ne? Ja, da ist jetzt die Lockerheit da, weil sie nichts mehr zu verlieren haben und das hilft ihnen, glaube ich, gewaltig.
Absolut, da ist auch unfassbar viel Psychologie bei. Und wenn sie dann nochmal so Revue passieren lassen und sagen, jetzt haben wir hier diese Sea-Wolves mit dieser ja eigentlich amerikanischen Sportart, die in Deutschland immer populärer wird und ist, dieses bunte Programm in der Stadthalle, wir haben die Messe, wo auch nicht immer alles gut ist, ne, aber ist das so dieses, so wie sie sich das immer erhofft haben, oder sagt man auch immer wieder, naja, es gibt immer wieder neue Sachen, die vielleicht, sind sie Perfektionistin?
Oh, das sind jetzt zwei verschiedene Schuhe. Also ich bin Perfektionistin und deshalb gehe ich auch vielen Mitarbeitern wirklich mit den Details schwer auf den Keks, weil ich denke, nicht so gut wie nötig, sondern so gut wie möglich müsste immer unser Ziel sein. Aber ich bin schon zufrieden mit dem, was wir erreicht haben. Natürlich gibt es immer noch viele Wünsche und wenn ich noch 20 Jahre hier machen würde, würden mir auch meine Ideen nicht ausgehen, weil ich auch selber sehe, was noch mehr gehen könnte. Aber alles zu seiner Zeit. Ich muss ja dem Nachfolger auch noch ein paar Aufgaben übergeben.
Gut, dann frage ich jetzt nicht mehr, was konkret Sie wünschen, weil das liegt nicht mehr in Ihrer Hand. Und dann wird das Oliver Fudica übernehmen und den lade ich dann vielleicht auch noch mal in ein paar Monaten ein und dann mal schauen, was der da zu sagen hat. Und dann komme ich jetzt nach fast 50 Minuten dann auch schon zu meiner Schlussfrage. Frau Burmeister, war ein sehr interessantes Gespräch, wie Ihre Pläne privat aussehen. Und waren Sie natürlich immer on fire, immer unter Strom und jetzt zu Hause. Aber vielleicht gibt es auch ein paar Dinge, die Sie, was Sie verraten möchten, was Sie noch vorhaben, wo vielleicht früher auch nie so die Zeit für war.
Mein Mann hat sich gewünscht, dass wir uns mal wieder ein bisschen unser Land angucken und hat gesagt, kommen wir hier nicht gleich mit irgendwelchen Riesenreisen. Habe ich gedacht, wie kriegst du das jetzt tatsächlich, dass es für dich auch schön wird? Dann haben wir uns einen Wohnanhänger gekauft und wir werden jetzt die nächsten Wochen und Monate damit verbringen, ich muss gar nichts, sondern ich mache nur das, wo es uns hintreibt. Das wird jetzt also der Sommer werden und darauf freue ich mich, um mich dann auch ein bisschen zu sortieren. Ich habe ein paar gute Ideen, denke ich, wo ich mich ehrenamtlich engagieren möchte. Ich möchte gerne Mentorin sein, das muss ich aber alles, egal was ich mache, gut anfühlen. Das ist für mich sehr wichtig. Ich will mich im Zoo engagieren. Ich möchte gerne nochmal Schöffe werden. Und ansonsten denke ich, dass ich einen sehr, sehr großen, schönen und lieben Freundeskreis habe, dem ich mich auch widmen möchte. Ich habe ein großes Haus, ich habe einen Garten. Und insofern glaube ich auf gar keinen Fall, dass ich mich langweilen werde. Wichtig ist für mich, dass ich in der nächsten Zeit keine festen Dinge machen möchte, weil dieses ich muss das, da bin ich jetzt echt müde.
Und, also eher so frei schauen erstmal.
Ja, ich möchte wirklich Dinge machen, die mir gut tun und dazu habe ich halt ein paar Ideen, die will ich aber erstmal sortieren.
Okay, es ist ja auch alle Zeit der Welt. Genau. Und sich da erstmal zu sortieren und anzukommen, vor allen Dingen, das auch das mal in sich reinzuhorchen, wie sich das überhaupt anfühlt, ne? Von 150 auf 10 oder wie auch immer. Und insofern wünsche ich Ihnen dafür alles Gute, bedanke mich für das wirklich sehr interessante, nette Gespräch und ja, alles Gute für Ihren Unruhestand.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert den Wellenrauschen-Podcast bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens. Klickt dort einfach auf Abonnieren oder läutet die Glocke und lasst euch alle 14 Tage eine neue Wellenrauschen-Folge aufs Ohr geben. Und für alle, die überlegen, einen eigenen Podcast zu starten, denen empfehle ich einen Blick auf meine frisch renovierte Website. Unter wellenrauschen-mv.de erfahrt ihr, wie ein Podcast eure interne und externe Kommunikation bereichern kann. Unter dem Menüpunkt Workshops könnt ihr euch zum Beispiel anschauen, inwieweit ich euch beim Aufbau eures Podcasts unterstützen kann. Ich biete Grundlagenkurse für den Einstieg in die Welt der Podcasts an oder ihr bucht meinen Strategie-Workshop, in dem wir Step-by-Step euren Podcast planen können. Also bucht gern einen Kennenlerntermin auf meiner Startseite wellenrauschen-mv.de und wir schauen, wie wir gemeinsam euren Podcast für euer Unternehmen oder eure Organisation auf die Beine stellen. Und für alle, die sich noch näher für das Thema Corporate Podcasts interessieren, dem sei noch mein neuer Podcast Flurfunk Neues über Corporate Podcasts ans Herz gelegt. Hört auch da gern mal rein. Bis zum nächsten Mal, euer Olli Kramer.